herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3, das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer meines Podcasts Gutes Leben in der Phase 3. Heute berichte ich aus Portugal und zwar von einem Blind Date. Ich sitze in der Küche bei Wolfgang. Wir haben uns quasi vor 10 Minuten kennengelernt auf Vermittlung von meiner lieben Tochter. Und wir sitzen jetzt hier und sind frohgemut, dass wir ein richtig gutes Interview hinbekommen. Darf ich Wolfi oder wie heißt du? Wolfi oder Wolfgang?
Danke. Aber Wolfgang. Ich liebe, wenn man zu mir Wolfi sagt, weil Wolfgang ist so hart.
Dann mache ich das sehr gerne. Wolfi. Lieber Wolfi, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, einfach mal so ein Interview zu geben, mit in den Podcast zu kommen für das gute Leben in der Phase 3. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke.
Ich habe gesagt, es ist ein Blind Date. Das heißt, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Was hast du beruflich gemacht? Wann hat bei dir die Phase 3 begonnen? Und wieso bist du eigentlich in Portugal? Das sind natürlich alles so Sachen, die mich brennend interessieren. Wollen wir mal so anfangen mit, wann kamst du in die Phase 3? Weil dein Jahrgang ist, sagst du das nochmal bitte?
Ich bin 76.
Du bist 76. Hast gerade geheiratet?
Ich habe gerade geheiratet.
Ja, so. Und dir geht es offensichtlich blendend.
Ja.
Wie hat das Ganze angefangen mit deinem Leben?
Mit meinem Leben.
Nach dem Beruf.
Ich bin in Süddeutschland groß geworden bei meinen Eltern. Und als ich dann Abitur hatte, bin ich sofort abgehauen nach Norden und habe da in Hannover studiert, habe Maschinenbau studiert, weil ich nicht wusste, was soll ich sonst machen. Das war so in den 70ern und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ich versuche dann mal schnell zu machen, das ist nämlich viel. Da habe ich gearbeitet als Konstruktionsingenieur für 1,5 Jahre und habe gemerkt, das ist nicht, was ich will. Das ist nicht mein Leben. Man kann mir vorstellen, vor dem Zeichengerät und da irgendwas konstruieren. Ich bin da immer hinter dem Zeichengerät eingeschlafen und ich war nie gut in diesem Job. So, und dann bin ich für 4 Jahre nach Afrika, weil ich da die Welt retten wollte. Das heißt, ich bin über den Deutschen Entwicklungsdienst nach Afrika gegangen, hat es mit großer Hingabe gemacht. Dann nach 4 Jahren kam ich zurück. Mein Sohn ist da geboren und ich kam zurück.
Ein schönes Foto an der Wand, genau.
Das ist das einzige Bild, das ich habe. Und wenn ich das angucke, geht die ganzen 4 Jahre gehen an mir ein Geiste vorbei. Ja, auch da war ich jetzt wieder unzufrieden, weil die Entwicklungspolitik, war nicht. Dann habe ich ein Stipendium bekommen von der Körperstiftung. Ich war schon immer in der SPD engagiert. Die haben mir ein Politikstudium angeboten und ich soll der Frage nachgehen, wie man das besser machen kann, Entwicklungspolitik. Ich habe das gemacht und in diesem Zusammenhang, Körperstiftung hat mein Studium finanziert. In diesem Zusammenhang, 1975, gab es ein Land, da haben die eine Revolution gemacht, ohne zu schießen. Okay. Und da dachte ich, mein Mann, da muss ich mal hin. Und dann hat mir die Körperstiftung finanziert, dass ich mit Dolmetscher hierher kam, weil in Portugal haben sich nach der Revolution im ersten Jahr haben sich die Kommunisten sehr breit gemacht. Damals war es dann so, dass vor allem Willy Brandt und die gesamte SPD, die versuchte dagegen zu halten. Dann bin ich über die SPD hierher gekommen und sollte einen Artikel schreiben über die Situation.
Nach der Nelkenrevolution.
Ja, über vor allem die Situation nach der Nelkenrevolution. Und dann habe ich das Land kennengelernt und ich habe mich in die Menschen verliebt.
Ja, aber für dich war es ein Lebensgefühl, was du hier wahrgenommen hast, dass du hier geblieben bist? Oder?
Ich war ja noch im Studium, ich konnte ja nicht einfach so runterkommen. Also ich fand das einfach, ich fand die Menschen großartig. Jedenfalls, dann gab es eben einen zweiten Zugang, das war das Wasser hier. Also das Surfen.
Jetzt
war noch der
das Budeskern, das Surfen.
Und dann bin ich immer wieder hierher gefahren in den Ferien. Meine Kinder sind im Grunde hier groß geworden. Und dann irgendwann stand dieses Haus hier zum Verkauf und ich habe es gekauft.
Was ist denn irgendwann? Da warst du noch berufstätig?
Da oder war ich noch berufstätig. Mein Beruf dann, ich hatte dann also zwei Examen und habe dann noch ein Pädagogikstudium angehängt und habe dann im Studienseminar gearbeitet als Fachleiter, also für das Unterrichtsfach Politik. Und ich habe diesen Beruf geliebt. Das war wunderbar. Also ich habe diesen Beruf mit meiner vollen Hingabe gemacht. Ich hätte den Beruf auch gemacht, ohne bezahlt zu werden.
Ach, der beste Voraussetzung, toll.
Und dass der Vorteil dann, den ich auch hatte, ja auch, das war so, Beruf ist für mich sehr wichtig im Zusammenhang mit Geld verdienen. Ich habe vier Jungs und 9 Enkelkinder.
Ui.
So,
toll.
Jetzt 9. Ja.
Toll.
Ja, sagt man so, toll.
Ja. Du warst selber verbeamtet, nehme ich an. Genau. Und aus dem bist du dann als Pensionär in den Ruhestand getreten. Mein Lieblingswort, wie alle wissen. Und wie alt warst du da?
Als ich dann 63 war, ist meine Frau schwer erkrankt.
Mhm.
Man hat Prognose gegeben, dass sie noch 3 Monate oder so
was lebt. Furchtbar, wie schrecklich.
Und wir hatten eine sehr, sehr innige und sehr... Ja, ich habe meine Beziehung mit sehr viel Hingabe gelebt und sie auch. Und sie wurde krank und ich habe sie 12 Jahre gepflegt.
Also sie hat dann noch 12 Jahre gelebt. Ja, ach mein Gott. Und du bist noch immer ganz bewegt.
Es war schwer.
Ganz schwer, ja.
Aber es waren, ich kann sagen, im Nachhinein so die wichtigsten Erfahrungen.
Also das hast du dann gemacht, bis du über 70 warst, bis vor kurzem.
Nein, das war 12 Jahre, da war sie schon schwer krank.
Ach so.
Ich erzähle das, weil ich dann schon meinen Beruf reduziert
habe. Ach so, okay.
So, aufgehört habe ich dann mit 66.
Mit 66.
Wo ich mich dann ganz auf sie konzentrieren konnte.
Ja.
Und dann konnte sie bei mir, ich habe im Haus in Hannover, die musste nie ins Krankenhaus. Wir haben ja dieses System einer wunderbaren Pflegeversicherung, die ich möchte, viele Hilfe und so. Sie ist dann in meinem Arm gestorben und das war schon ein prägendes Erlebnis. Und da war natürlich der Bruch.
Ja.
Der Bruch, also vor allem, als ich auch anfing, nur noch halb zu arbeiten. So, also nun dann, dass ich, also plötzlich war ich auch nicht mehr wichtig nach außen. Wichtig für meine Frau, aber nicht mehr wichtig nach außen.
Das war dann offensichtlich der Moment in deinem Leben, einmal darüber nachzudenken, was du in den folgenden Jahren, so ich sag jetzt einfach mal, mit dir anfangen möchtest. Also du hast ja keine klassische Vorbereitung auf die Phase 3 gemacht, weil du ja, nehme ich jedenfalls an, weil du durch die Arbeit und durch die Pflege deiner Frau ja sehr beschäftigt warst. Jetzt ist das quasi ausgelaufen und deine Frau ist gestorben. Und du standst vor der Frage, was jetzt? Und was kam dann?
Das war, ich hatte sehr enge Bindung an Hannover. Ich habe immer noch ein wunderbares Haus, das habe ich jetzt an meinen Sohn gegeben. Und ich war politisch engagiert in der SPD. Vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen. Meine Frau und ich, wir beide waren spirituell unterwegs. Wir hatten eine buddhistische Gruppe in Hannover, die war ziemlich groß. Und also ich bin Buddhist von meiner Weltanschauung. Und Buddhist heißt, dass wir vor allem in der Zeit, als ihr schlecht geht, in den 12 Jahren immer unendlich viel meditiert. Wir waren mit vielen Leuten und gerade im Buddhismus hat man ja immer ja so Meditationsmethoden, die auch auf das Sterben vorbereitet. So, ich war auf das Sterben vorbereitet. Aber meine Bindung an Hannover war wirklich sehr, sehr groß. Weil auch meine Familie da ist. Ich habe gesagt, 4
Kinder. Genau, ja.
Dann habe ich langsam das Haus an einen meiner Söhne gegeben, weil ich dachte, wenn ich jetzt Hannover verlasse, dieses Haus, das wird das Zentrum der Familie sein. So, wo die anderen beiden, die in Berlin wohnen und die in Hannover wohnen.
Wo alle sich treffen.
Ja, das Familie war für mich großartig.
Und hat das geklappt, dass das Haus das Zentrum für die Familie war?
Das würde ich sagen. Nein. Das war eine große Illusion, obwohl ich eigentlich schon Bindungen hier hatte, war es schwer. Also es dauerte lange, bis ich angekommen war in Salema. Nach meiner Erfahrung braucht das 10 Jahre, bis man sowas wie Heimat. Heimat ist ein wichtiger Begriff, wo man ankommt und sagt, ja, es ist meine Heimat, da will ich sein. Und
Heimat ist also schon ein wichtiger Punkt für dich, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist zu Hause. Und das hast du neu entwickelt hier über die Zeit.
Ja, also ist ja erstmal nur ein Begriff. Und das Gefühl, das dahinter steckt, ist ja nicht zu beschreiben. Man kann es zwar erfahren,
ja,
aber sobald ich versuche, es zu erklären, ist es weg. Ist jenseits des Denkens, aber nicht jenseits der Erfahrung. Das Spüren, wenn ich nach Salema komme und dieses tiefe Gefühl, ich bin angekommen. Deshalb ist dieses Wort Ankommen für mich, übrigens, das stammt nicht von mir. Also mein Lieblingspsychologe Raphael Bonelli, der hat gerade sein neues Buch so benannt.
Ankommen.
Ankommen.
Interessant.
Kann ich nur empfehlen. Das ist
ja interessant.
Und der hat mir sehr viel geholfen in der Zeit, also diese Sachen auch zu benennen, zunächst mal zu benennen, nicht ob dann was dann herausgekommen. So, und dann kommt Familie, Beziehung, eine zentrale
ja.
Sache.
Gemeinschaft im Sinne von, dass du wirklich mit Menschen die du auch liebst und magst und mit denen du gerne zusammen bist, das ist ganz wichtig, ja. Mhm.
Das ist ohne diese Hingabe zu einem Menschen, möchte ich eigentlich nicht leben. Wobei mir natürlich klar war, dass das nicht einfach ist in meinem Alter.
Aber du hast deine jetzige Frau, wie hast du sie kennengelernt?
Da gibt es so Webseiten, da kann man da so. Und dann habe ich da so eine Webseite, hat 30 Euro, kostet das, wenn man da seinen Namen rein und so einen Partner sucht. Ja.
Aber das ist was für eine tolle Geschichte.
Aber sie ist ja Schwedin, ich bin Deutsch, wir leben in Portugal, sprechen Portugiesisch oder Englisch. Englisch eigentlich.
Sprechen. Ja, wie lange kennt ihr euch jetzt?
Das sind jetzt knapp sechs Jahre.
Ja, und sie wohnte, jetzt noch mal fragen, wohnte sie auch hier oder wohnte sie in Schweden?
Das war da damals auch so unklar. Die war in Schweden, wohnte sie in Schweden, war aber, hat ihre Wurzeln in Madeira, hat da auch immer gearbeitet in Madeira oder auch in Portugal gearbeitet, hat aber hier eine Wohnung gehabt, hier ganz in der Nähe. Und da ist sie dann immer mal gewesen. Und ihre Schwester wohnt auch hier und sie ist hier zur Schule gegangen. Und ja, das. So, und dann ist ja die Frage, was machen wir hier eigentlich?
Ja.
So, wir beide und vor allem sie ist ja der Motor. Wir machen sehr viel Charity. Wir haben eine Organisation von der Debida, mit denen Pastor und so. Und wir haben in der Corona-Zeit immer sehr viel gemacht. Dann haben wir, jede Woche haben wir Essen gekocht mit Schweden. Ach, viele Schweden.
Ja.
Wir haben viele Schweden zusammengebracht. Wir haben pro Tag 190 gekochte Essen. Sie hat ein Kochbuch gemacht.
Ja.
Alle haben danach gekocht.
Ja.
Dann sind wir mit dem
Anleger
dahin.
Köpfe haben, das ist ja unglaublich.
Dann sind wir dahin, Portugiesen kommen und wir haben denen das gegeben.
Ja.
Also dieser Kontakt.
Und war das für alle, die eben bedürftig waren in der Zeit? Und das
braucht,
war Corona.
Man braucht ja eine Organisation. Das sind die Evangelikaner.
Ja.
Hier. Das ist jetzt nicht meine Mannschaft, aber das muss.
Naja, aber der Gedanke ist ja
ein Ort,
da richtig. Genau. Richtig.
Naja, das war.
Da engagiert ihr euch weiterhin, nehme ich an. Auch heute noch.
Was wir jetzt heute machen, also zum Beispiel gibt es ja in Esbisch diese internationale Schule. Und wir haben ein Abkommen mit denen, die kochen ja für die Kinder. Die Kinder essen da nichts. Und das gesamte Essen, das holen wir ab und bringen es zu den Familien, die nichts haben. Und das ist Tolles.
Das ist eine ganz tolle Geschichte. Würdest du sagen, das ist dein Lebensinhalt, hier dich in diesem Ort einzubringen?
Das ist eine schwere Frage. Was ist der Inhalt des Lebens? Also ich würde mal sagen, wenn ich von Inhalt des Lebens bin, dann würde ich in erster Linie würde ich denken an meine spirituelle Verfasstheit, diese innere Zufriedenheit. Das Zweite, was ich nennen würde, ist das, was ich hier als Familie bezeichne. Also jetzt so daneben, das in Norwegen, die sind so eng, also vom Gefühl eng.
Okay, es ist für dich die Heimat.
Ja.
Das hast du ja vorher gesagt.
Das ist so, also das würde ich so als Ankommen. Ich bin angekommen.
Toll.
Das ich bin angekommen gut. Hier. Und dann dieser andere Aspekt, der also mit Manu auch zusammenhängt. Also ich.
Du gehst gerne aufs Wasser.
Ich bin gerne am Wasser und ich bin so glücklich darüber, dass ich das noch machen kann.
Ja, was machst du da? Du bist, du bist Kitesurfer, also, yeah. Aber so richtig gut.
Ja.
So.
Also,
dass du 75 bist, das stört dich überhaupt nicht. Du gehst da raus und machst auch Sprünge und Grundstücke. Das ist,
ja,
das und sag mal, dieser Sport, machst du auch Wellenreiten? Oder?
Ja, früher. Aber ich komme nicht mehr so richtig flott aufs Brett. Ich brauche eine Unterstützung, muss halt.
Ach so, ja. Deshalb hängst du lieber am Kite, ja. Fantastisch. Jetzt habe ich noch mehr Fragen. Lernst du noch irgendwas, wo du sagst, das wollte ich jetzt immer wissen und da bilde ich mich weiter? Gibt es da Themen, die dich interessieren?
Meine Leidenschaft sind Bücher.
Bücher? Okay, eine spezielle Richtung?
Es ist Sozialpsychologie, immer.
Du hattest ja vorhin auch das eine Beinspiel genannt von einem Psychologen.
Dann natürlich, Politik hat mich immer, wenn immer neue Bücher kommen, ich
kommt
immer rein.
Und wie bekommt man hier, liest du auf Deutsch oder auf Englisch?
Die meisten Bücher. Also diese Bücher, die ich so lese, die lese ich in Deutsch, weil...
Das ist ja auch deine Herkunft in der Politik, ne? Die deutsche Politik.
Ich sag mal so, ich lese nur Bücher, die mein Leben verändern. Ist mal übertrieben.
Ja.
Die mir auch versagen.
Ja.
Und ich arbeite mit meinen Büchern. So, das ist alles vollgeschrieben und sonst.
Wir kommen ja aus der Ecke, bildest du dich weiter? Da hast du gesagt, Bücher, insbesondere in der politischen Richtung oder auch Psychologie. Und bist du digital fit? Also das scheint ja, du vermittelst zumindest den Eindruck, dass das alles gar kein Thema für dich ist. Computer, ja. Handy, Recherchen. Das ist ja hier auch ein wesentliches Medium, um
in die Welt rauszukommen. Es ist mir sonnenklar. Das ist alternativlos.
Ja.
Es ist allerdings so, dass ich sage, so viel wie nötig und das andere nicht, weil...
Aber du kannst es, weil manche Leute weigern sich ja, es überhaupt zu lernen und sind dann total abgeschnitten. Das ist so schade.
Es ist ja kein Problem. Also dann Knopf drücken, nur den einen Knopf muss man ein bisschen länger drücken. Okay, kann man es
lernen. Okay. Hast du vor Dingen Angst? So für dein ganz persönliches Hiersein?
Ja, also ich unterscheide ja zwischen Angst und Furcht. Nicht? Also ich habe keine Angst. Also das heißt, ich habe kein unspezifisches Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise bedroht bin. Habe Furcht, natürlich. Furcht dafür, dass mir mal irgendwas passiert auf dem Wasser, weil ich Dinge mache, die sind eigentlich grenzwertig. Ich habe Furcht davor, dass ich irgendwann mal krank werde. Beschäftige mich da auch dann.
Sprecht ihr darüber gemeinsam, was dann passiert und wie ihr damit umgeht? Habt ihr tatsächlich mal so Szenarien antizipiert oder sagt ihr, wir entscheiden dann, wenn es soweit ist?
Nein, auch schon. Das wird dann in vielen Sachen auch konkret, weil es ist ja immer irgendwas.
Ja. Ja,
konkret, was passiert eigentlich, wenn einer nicht mehr kann? Also ich weiß...
Du weißt ja, wie das ist. Natürlich.
Es gibt ja in Portugal gibt es einen Begriff, den man nicht übersetzen kann, Saudade.
Ja.
Saudade.
Mhm.
Was ja im übertragenen Sinn Gesundheit eigentlich ist, aber das gesamte Leben wird einbedingt Saudade. Das ist ein bisschen melancholisch.
Ja, ist melancholisch. Saudade hat eine Melancholie.
Aber so von innen.
Ja.
Innen,
die okay. Und dem gibst du dich hin.
Wunderbar.
Herrlich. Okay, wunderbar. Welche Empfehlung gibst du Menschen, die vielleicht jetzt gerade noch arbeiten oder vielleicht gerade in den Ruhestand reinrutschen? Was empfiehlst du welchen Menschen? Welche Gedanken sollten sie sich machen? Das ist so meine Lieblingsschlussfrage.
Ja. Es ist, man soll sich das der Realität stellen.
Ah, interessant.
Mhm. Sei ehrlich zu dir selbst. Problem dabei ist natürlich, ehrlich zu sein, jetzt nicht in, natürlich die, auch die Distanz zu entwickeln, dass man nicht ein narzisstisches Verhältnis dazu bekommt, dass man sich mit seiner Person verbindet, sondern dass man sich trotzdem frei macht, dass man dieses die Realität sieht, aber nicht daran zerbricht. Was ist in dir? Was steckt eigentlich in dir? Es gibt ja so viele Geschichten, so Forrest Gump zum Beispiel, wunderbar, dieser Film, der ja. immer da und nichts klappt. Und am Ende, als seine Geliebte gestorben ist und dann er dieses Kind hatte und für das Kind sorgen konnte, fand er seinen Weg. Er fand seinen Weg, ja. Er hat gesucht, das ist es.
Also abschließend könnte ich sagen, finde deinen Weg, deine Empfehlung an andere.
Finde deinen Weg. Super. Und versuche die Realität wahrzunehmen, aber nicht mit ihr zu verschmelzen.
Wunderbar. Lieber Wolfi, vielen, vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du hier an deinem Küchentisch Rede und Antwort gestanden hast.
Du, das hat mir viel Besten Spaß gehabt
ja.
mit dir. So. Du hast auch die Gabe, dass dein Gegenüber ich, dass der offen sein kann.
Wunderbar, das so soll es sein.
Okay.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesLebenPhase3.com